herzlich willkommen bei der 364. Ausgabe des Sneakpods. Mein Name ist Robert Krüger und bei mir ist Christoph Perner.
Hallo.
Und gleich in der Sendung haben wir auch noch Claudia Nördinger und da kommen wir dann gleich zu. So, welchen Film besprechen wir denn heute? Ich habe gar nichts gesagt in der Einleitung.
Irgendwas mit Vögeln, glaube ich.
Mit Vögeln? Ja, so ein bisschen. Also es ist so, ich war nicht in der Sneak, weil ich meine Mama heimfahren musste am Mittwochabend. Und du warst nicht in der Sneak, weil, weiß ich nicht. Und die Claudia war auch nicht in der Sneak, aber die Claudia war vorbildlich in einem Kinofilm. Und zwar im dritten Teil von vieren der Panem-Reihe, Mockingjay. Und darüber habe ich mich im Vorfeld der Sendung mit Claudia unterhalten und das schneiden wir jetzt hier mal rein. So, bei mir ist Claudia Nördinger und sie war im Kino.
Ich war im Kino.
Und du hast gesehen Mockingjay Teil 1, also der dritte Panem-Film.
Richtig.
Worum ging's da?
Ja, also wenn ihr Teil 1 und Teil 2 nicht gesehen habt und die Bücher auch nicht gelesen habt, dann seid ihr eh verloren und lasst das lieber. Das gleich mal zu Anfang. Deswegen im Idealfall wisst ihr schon, worum es geht. Wir befinden uns also weiterhin in dieser dystopischen Zukunft, in der Katniss Everdeen, wie machen wir das jetzt? Darf ich Teil 1 und 2 jetzt hemmungslos spoilern? Vielleicht lieber nicht.
Das ist eine gute Frage.
Naja, also was wir auf jeden Fall wissen aus Teil 1 und Teil 2 ist, dass sie eben ursprünglich bei diesen unglaublich barbarischen Hunger Games teilgenommen hat. Und zwar wurde ihre Schwester ausgelost als Teilnehmerin. Und das ist eben ein Medienspektakel, bei dem sich Kinder gegenseitig umbringen müssen. Und es gibt am Schluss einen Gewinner und sie hat sich da freiwillig gemeldet, weil eben ihre Schwester ausgelost wurde. Und das war der erste Teil. Und im zweiten Teil geht dann die Sache weiter. Und das, was passiert im Hintergrund, ist, dass die Art, wie sie sich verhält in den Hunger Games, wird eben zunehmend auch als politischer Akt wahrgenommen. Und es entstehen verschiedene, naja, Rebellionen und Aufstände, die sie im Prinzip als Leitfigur sehen, auch wenn sie das ursprünglich gar nicht so, also sie ist nicht an sich schon eine Revolutionäre oder sowas. Und was wir dann eben sehen im Verlauf der Buchtrilogie, ist eben, wie das, was sie persönlich tut, und wir haben ja im Buch eine Ich-Erzählerin, also sie als Ich-Erzählerin, zieht immer weitere politische Kreise und sie wird im Prinzip auch gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen mit ihrer Rolle, die sie da hat. Und der dritte Film, der im Prinzip sowas wie die erste Hälfte des dritten Buches ist. Also hier wurde nach zuletzt ja schon sehr klassisch gewordenem Prinzip der abschließende Buchteil in zwei Hälften geteilt. In dem finden wir sie jetzt auch tatsächlich außerhalb dieses Hunger Games Szenarios, sondern wir finden sie in ihrer Welt, in der inzwischen es viele Aufstände und Revolutionsbewegungen gibt, in der es kriegerische Auseinandersetzungen mit dem Kapitol, also der politischen Führung im Zentrum dieses Staates gibt. Und von ihr wird eben im Prinzip verlangt, dass sie eine politische Rolle dabei spielt und dass sie ihrer Rolle gerecht wird als dieses, wenn man so will, Postergirl der Rebellion. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass sie versucht, die Leute zu schützen, die ihr eben wichtig sind, oder sie versucht, ja, also versucht eben, eigentlich würde sie sich gerne davor drücken, so eine politische Rolle zu übernehmen, aber gleichzeitig gibt es da eben auch für sie persönlich so Kosten-Nutzen-Rechnungen im Prinzip. Und sie versucht gleichzeitig das zu verarbeiten, was ihr eben Traumatisches zuvor passiert ist in den ersten beiden Teilen. Und das ist das, was wir hier im dritten Teil sehen.
Und jetzt ist es ja auch so, dass es eigentlich nur drei Bücher waren und das letzte ist zerhackt worden, oder? Verstehe ich das
genau richtig? Genau so ist es. Und ich habe schon bevor ich den Film gesehen habe, habe ich mir überlegt, oh Gott, wie das funktionieren wird, weil es ist auch so, dass der dritte Teil sowieso der ist, der den größten Anteil hat jetzt von Krieg und Aufstand und am wenigsten, sagen wir, wirklich greifbare Handlung im Einzelnen. Und vieles ist eben so eine Entwicklung. Es wird immer mehr Chaos, immer mehr politische Auseinandersetzung, immer mehr Widerstand und so. Und ich konnte mir das vorher nicht so ganz vorstellen, wie sie das machen wollen, dass dann tatsächlich bei diesem Teil 3 wirklich so ein Spannungsbogen rauskommt. Das schaffen sie schon. Also ich finde schon, dass der Film für sich spannend ist und eben also irgendwie eine dramaturgische Form hat, wo du sagst, okay, das ist schon eine Filmgeschichte vielleicht. Aber es bleibt das Problem, dass der Film ein Zwischenstück zwischen im Prinzip Teil 2 und 4 und dem zukünftigen Teil 4 ist. Also man hat ganz stark das Gefühl, dass dieser Film eigentlich nur die Geschichte erzählt, wie wir von Teil 2 zum Ende kommen, zum großen Finale im Prinzip.
Okay, man hat ja also so ein Möchtegern-Mini-Finale irgendwie reingeknobelt, so ein bisschen, damit es sich nicht ganz so unzufrieden anfühlt, oder wie?
Ja, es gibt schon ein emotionales Finale und das ist nicht so schwierig, weil in den Susan Collins Büchern ist es ja so, The Hunger Games insgesamt ist schon auch so, wenn man will, in sich immer ziemlich Cliffhanger getrieben. Also es passieren immer wieder Dinge, wo du das Gefühl hast, jetzt musst du auch weiterlesen und es entwickelt eigentlich so einen Sog und das können die natürlich hier ganz gut verwenden. Sie haben schon was, wo man sagt, okay, und jetzt? So hören die Teile auch im Film immer auf, dass die Spannung auch gegen Ende ganz groß ist. Und das schaffen sie hier schon auch. Aber ich finde eben einfach, wenn man wirklich sagt, was ist die Handlung dieses Filmes, dann ist es erstens relativ dünn und zweitens, was hier überhaupt nicht funktioniert oder welchen Anspruch man an den Film überhaupt nicht stellen darf, ist, dass er in sich irgendwie eine filmische Geschichte ist oder sowas. Also ich halte es für vollkommen sinnfrei, sich den anzuschauen, wenn man Teil 1 und 2 nicht gesehen hat. Wo man natürlich fragen kann, muss das gehen? Aber ich fand zum Beispiel bei Teil 2 ging das noch. Und im Idealfall würde ich einem Film schon auch abverlangen, im Gegensatz jetzt zu einer Episode von einer Serie oder so, dass er irgendwie auch für sich stehen kann, ein Stück weit. Und das kann er eigentlich nicht.
Ja, das Schöne bei solchen Dingen, wo man das vielleicht von vornherein so plant, dass das nicht gehen muss, okay, ist natürlich, ja, dass man die Sachen, dass man mehr Zeit hat, Sachen, also ja, sozusagen zu nutzen, um Geschichtshintergründe und so weiter zu erzählen, weil man nicht Zeit verplempern muss mit, wir müssen noch die anderen mitnehmen.
Richtig.
Macht er das?
Ja, eigentlich. Also er verplempert keine Zeit damit, dir viel zu erklären. Und beim Teil 2... Ja,
die Frage war jetzt eher, nutzt er die Zeit, die er dadurch gewinnt?
Ja, also ich meine, er nutzt natürlich auch die Zeit, die er mehr hat, dadurch, dass er ein Buch auf zwei Teile aufteilt und so. Wir haben schon Zeit für Dinge, die wir sonst vielleicht nicht sehen würden und so. Allerdings ist die Frage, ob das Zeit ist, die wir wirklich brauchen unbedingt. Also ich bleibe dabei, dass man Buch 3 auch ohne Probleme hätte als einen Film verfilmen können. Ich kann jetzt gleichzeitig nicht sagen, dass ich das nicht mochte, wie es gemacht ist, aber ich habe doch so ein bisschen das Gefühl, was da in mir widerstreitet, ist eben der Fan von dieser Hunger Games Welt irgendwie auch und jemand, der eben sich den Film als solcher anschaut. Und als Fan ist es ja häufig so, dass man sagt, okay, das ist ein bisschen extra Material, was man jetzt noch bekommen hat. Und ich meine, es sagen ja auch die Leute, die sich dann auch im Director's Cut vom Director's Cut irgendwie noch über die 45 Minuten mehr Hobbits freuen und so, wo ich sage, ach, bitte. Aber das ist halt hier also schon auch so, dass du sagst, okay, es ist mehr Material, diese Filme sind alle und ich finde auch dieser hier besonders, sind sehr gute Illustrationen des Buches. Also sehr vieles wird wirklich, also es wird wirklich darauf geachtet, sehr nah dran zu bleiben, was das Buch da zeigen möchte und wie die Figuren funktionieren und so. Und in der Hinsicht gibt es eben natürlich genug Leute, die sagen, ist doch super, haben wir noch ein Film mehr Zeit verbracht mit dieser Figur, wenn du so willst. Aber ob es wirklich einen narrativen Gewinn dadurch gibt, dass man diese Aufteilung vornimmt, also mir würde zumindest, wäre jetzt nicht offensichtlich, worin der besteht. Außer, dass ja mehr Zeit ist.
Okay, denn ich glaube, dass ich langsam wirklich richtig liege mit meiner Taktik, die Dinger bisher zu ignorieren. Und ich habe mir dann jetzt irgendwann, als ich die ganzen Vorschauen für den hier gesehen, habe ich gedacht, irgendwie, das müsstest du dir schon mal angucken. Aber jetzt steigst du nicht ein, jetzt wartest du, bis alle vier da sind und dann machst du einen langen DVD-Abend.
Ja, also das würde ich eigentlich auch sagen. Weil es ist gerade bei eben Filmen, die wie gesagt eigentlich immer so enden, mit so einem Moment, das, ja, also etwas Vorwegnehmens, aber eigentlich noch nichts Zeigens, wo du dann sagst, und jetzt, wie in der Serie halt, ist es natürlich barbarisch, dann zu sagen, okay, nächstes Jahr geht's weiter.
Ja.
Also ja, also ich habe diesen Film mit viel, durchaus viel Spaß gesehen. Ich bin ja auch wie ein echter Hunger Games Groupie einen Abend vor Kinostart in die Vorpremiere hier gegangen und habe das auch überhaupt nicht bereut. Also ich habe ihn wirklich sehr gerne gesehen. Er hat mich gut unterhalten, er ist wirklich spannend. Ich finde immer noch Jennifer Lawrence die absolut optimale Besetzung für diese Rolle und finde auch alle anderen gut. Und Philipp Seymour Hoffmann haben wir ja auch hier nochmal. Und also es ist schon, man kommt schon auf seine Kosten, erst recht als Fan. Als für sich stehender Film funktioniert er noch viel weniger als Teil 1 und Teil 2. Aber gut, vielleicht ist das hier einfach auch nicht so die Frage, die sich stellt. Also weiß nicht, ob er das sein muss oder so.
Das klingt nach einer schwierigen Punktfindung.
Ich kann mich vor allen Dingen auch überhaupt nicht erinnern, was ich für die anderen gegeben habe. Ich finde, dass Teil 2 stärker ist als jetzt der Teil 3. Ich gebe 8 Punkte, aber das sind Fanpunkte, muss man sagen. Also, und ich bin da auch ein bisschen im Unrein mit mir selbst, weil eigentlich ich das immer so ein bisschen ablehne, dass eine Romanverfilmung eine Illustration einfach nur ist. Ich finde eigentlich, dass eine Romanverfilmung schon auch was Eigenes sein muss. Oder im besten Fall ist. Und ich finde, dass hier jetzt dieser Teil schon sehr stark Illustration ist. Also so wie du irgendwie Bilder zu einem Buch oder so passend finden kannst und da sagst, ja, da finde ich alles wieder, was ich wichtig finde und so. Aber wenn du es eben als Film betrachtest, ja, dann ist es ein bisschen schwieriger. Aber egal. Als Fan, und ich meine, nur für einen Fan ist im Prinzip jetzt auch relevant, was da die Wertung ist. Jemand, der Teil 1 und 2 gesehen hat und sagt, oder auch nur Teil 1 gesehen hat und gesagt, das interessiert mich nicht, wird wahrscheinlich zu Teil 3 nicht vordringen. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich dem das dann empfehlen kann und sagen kann, das ist jetzt der Superfilm, der alles rausreißt und dich doch noch zum Format bekehren wird. Also ich kann mich, glaube ich, erinnern, dass der Stefan Teil 1 nicht so super
fand. Ja, der war eher anti, genau.
Genau, und das alles nicht so mochte. Und da hatte ich so das Gefühl, bei Teil 2 habe ich dann ja auch gesagt, ich finde Teil 2 als Film noch besser als Teil 1. Kannst es ja nochmal probieren, aber wenn er jetzt Teil 2 in der Zwischenzeit gesehen hat und gesagt hat, so bockt mich irgendwie immer noch nicht so, dann sehe ich überhaupt keinen Grund, warum man jetzt bei Mockingjay wieder einsteigen sollte. Also, ist für Fans und für Fans ist es okay. Oder für Fans ist es gut. Aber mehr würde ich da jetzt nicht behaupten.
Alles klar. 8 Punkte, Mockingjay. Und dann entlassen wir dich wieder in dein Bett.
Vielen Dank.
Und ja, schön, dass du das für uns besprochen hast, weil wir sonst eine etwas filmarme Sendung hatten. Und dann gehen wir jetzt wieder zurück zu Christoph und mir und machen da ein bisschen Gossip
noch. Ja, da bin ich sehr gespannt, über was ihr dann so redet.
Das werden wir jetzt dann rausfinden.
Okay, dann vielen Dank fürs Stellung halten und ich bin hoffentlich nächste Woche wieder fit.
Alles klar.
Okay.
Das Gespräch haben wir im Vorfeld der Sendung aufgezeichnet. Den Satz wollte ich schon immer mal sagen.
Sehr schön.
Ja, danke Claudia. Die ist ein bisschen krank und wollte deshalb keine vollen 50 Minuten Podcast sich antun. Das kann ich auch verstehen. Ja. Aber sie hat sich immerhin die Zeit genommen, uns diese Filmkritik hier einzusprechen. Was haben wir noch gesehen? Ich hätte einen Film aus den Streaming-Portalen anzubieten, wenn du nichts hast.
Ich habe auch, aber mach du mal. Was für einen Film hast du?
Ich habe World War Z oder World War Z. Da kann man sich jetzt streiten, ob man Amerikaner oder Engländer ist. Gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den schon mal im Sneakpot hatten. Aber unabhängig davon, wenn, dann ist das lange her. Wahrscheinlich so.
Zombie-Film, oder?
Ja, ist ein Zombie-Film, FSK 16. Kannst du dir vorstellen, wie gut das zusammengeht?
Sind die nicht, die sind meistens FSK 18, oder?
Ja, schon, oder? Also ja, bei dem ganzen, also so ein richtiger Zombie-Film, so ein Romero, der ist ja nicht nur extrem gruselig, sondern halt auch extrem gory. Also da sind ja, die verfaulen ja immer so schön und dann, werden sie halt auch meistens auf sehr blutige Art und Weise irgendwie zerlegt und auch die Menschen, die ihnen zum Opfer fallen, das ist ja in der Regel auch nicht lecker, was da so passiert. Ja, jetzt ist der hier ab 16 und der ist absolut nahezu blutfrei. Also fast. Es ist wirklich.
Wie geht denn das bei einem Zombie-Film und bei einem World War-Film?
Ja, das ist erstaunlich. Also du siehst, wenn die einzelnen Zombies geschnetzelt werden, dann ist die Kamera immer extrem schnell weg. Sie ist extrem gut im richtigen Augenblick den Blickwinkel so verändern, dass man es nicht mehr sieht. Das wird dann über Geräusche und über, weiß ich nicht, schnelle Action und so erklärt, dass dieser Zombie jetzt dann tot ist. Sicherlich hat man hin und wieder mal ein bisschen Blut hier und da, aber halt in absolut FSK 16 kompatibler Weise. Die Zombies selbst sehen im Grunde nicht viel anders aus als so, ja, wie die Leute auf einem Zombie-Walk halt auch. So ein bisschen geschminkt, so ein bisschen blutunterlaufene Haut. In der Regel ihren Schrecken beziehen sie immer daraus, dass sie so seltsam spastische Bewegungen machen, so in sich zittern und komische den Kopf und die ganzen Glieder in total seltsamer Haltung halten und dann so Zuckungen haben und also die sehen immer so aus, als ob sie leiden, als ob es ihnen nicht gut geht. Das ist immer ein bisschen, wenn man denen so zuschaut. Die Geschichte ist schnell erzählt. Ich glaube, das haben wir, hat bestimmt auch jeder schon gehört. Ich mache es trotzdem nochmal kurz. Es bricht eine Zombie-Krankheit aus, die sich extrem schnell über die gesamte Welt verbreitet. Unsere Hauptfigur, gespielt von Brad Pitt, ist mit seiner Familie in Philadelphia unterwegs, ist ein ehemaliger UN-Mitarbeiter, der eigentlich im Ruhestand ist. Und jetzt bricht diese Zombie-Welle aus und scheint wirklich unaufhaltsam über den Planeten zu rollen. Er schafft es mit letzter Not, sich und seine Familie auf so ein Schiff, auf so einen Flugzeugträger zu bringen, wo die Restmenschheit sozusagen sich isoliert hat vom Festland und jetzt mit ganz strikten Kontrollen dafür sorgen will, dass da eben die Zombie-Krankheit nicht auf dem Schiff ankommt und von dort aus so ein bisschen den Gegenschlag plant. Und jetzt beginnt er wieder für die UN zu arbeiten und wird auf eine Reise um die Welt geschickt, sozusagen der Versuch, Patient Null zu finden. Da begibt er sich dann nach Indien und nach Israel.
Und was soll das bringen?
Ja, die Frage, wo ist das hergekommen und können wir einen Impfstoff finden? Und dazu musst du ja irgendwie, willst du vielleicht wissen, ist das von irgendeinem Tier auf den Menschen übergegangen, dieser Virus, oder keine Ahnung. Also die Idee halt, warum, wie hat das angefangen? Man muss ja wissen, man muss ja was lernen über den Feind sozusagen. Also nicht über die Zombies, sondern über den Virus halt. Und rauskriegen, was. Warum tickt das so, wie es tickt und wo können wir ansetzen, wenn wir das verhindern wollen? Also kann man irgendwie einen Impfstoff oder kann man die zurückverwandeln oder kann man die Ausbreitung verhindern oder. Und ja, wie das dann ausgeht, will ich jetzt nicht verraten, aber es wird eine schöne Hetzjagd einmal um die Welt. Mhm. Und ja, die Geschichte ist relativ basic, aber für einen Zombie-Film schon eine ganz schöne Hetze und ich finde es ganz cool, weil die Verwandlung dauert nur so, ich glaube so 10, 15 Sekunden oder so. Und,
also die Inkubationszeit.
Richtig, ja. Also von dem Augenblick, wo du gebissen wirst, bis zu dem Augenblick, wo du ein Zombie bist, hast du so 10 Sekunden Zeit oder so. Und in diesen 10 Sekunden kriegst du so diese Spastiken, von denen ich sprach. Also du fängst so ganz wild an, unkontrolliert auf dem Boden rumzuliegen und zu rollen und zu zucken und zu machen und zu tun, bis du dann aufstehst, dich einmal reckst und dann irgendwie Zombie bist. Ja, und da ist eine schöne Szene drin, wo er wirklich, also wo man mal sieht, dass das, sonst hast du ja immer die Szene, irgendwer wird gebissen und dann, ja, der verwandelt sich jetzt dann bald und eigentlich müssten wir den jetzt umbringen, aber es ist doch meine Mutter und so, weißt du, solche Szenen hast du ja in jedem Zombie-Film. Mhm.
Ja, klar.
Und hier geht es halt extrem schnell, insofern hast du ein paar Sekunden zu entscheiden, knallen wir den jetzt ab oder sperren wir ihn ein und benutzen ihn irgendwie als Versuchsobjekt oder was können wir jetzt noch tun, ja?
Und es nimmt natürlich auch relativ viel Möglichkeit eben so für so moralische Überlegungen, ne? Das ist so, ja, ist dann eh klar. Also wenn jemand praktisch infiziert ist, dann zeigt sich's eben gleich. Also eigentlich nimmt das ein bisschen Tiefgang, oder?
Ja, also der Film versucht jetzt nicht groß diese, wenn du Romero Land of the Dead siehst und hast dann irgendwie so die Mauer zwischen den zwischen den Reichen und den Armen und diese ganzen gesellschaftskritischen Geschichten, die Romero immer in seine Zombie-Filme eingebaut hat, sowas versucht der hier gar nicht erst. Mhm. Also hier ist es wirklich ein Jump'n'Run. Brad Pitt hetzt um die Welt, die ganze Zeit getrieben von Zombies und versucht rauszukriegen, was da los ist. Es versucht nicht irgendeine Doppeldeutigkeit zu machen. Es sind diese berühmte Szene, die man im Trailer dauernd sieht und die, glaube ich, auch immer mal wieder jetzt verwendet wird, die habe ich jetzt gerade, ich glaube, in der amerikanischen Late-Night-Show gerade erst wieder gesehen. Genau, da wurde sie für eine Black Friday Shopping-Craziness, haben sie eine Szene aus World War Z genommen. Und zwar diese Szene, ich weiß nicht, hast du bestimmt gesehen, wo die Zombies sich stapeln, um über eine Mauer zu kommen. Und so einen riesigen Turm quasi aus sich selbst bauen. Es rennen einfach Hunderte und Tausende, Abertausende von Zombies aufeinander drauf, völlig besinnungslos und stapeln sich so hoch, dass sie eine 10, 12 Meter hohe Mauer rüberkommen.
Also wie so Treiberameisen.
Ja, genau so. Mhm. Und diese Szene, das spielt dann in Israel, damit, wenn sie es dann schaffen, über diese Mauer zu kommen, das ist wirklich beeindruckend. Also visuell, diese Szene ist ein echtes Schauspiel. Also da sitzt du da und denkst dir, ach du Scheiße, jetzt wird die Stadt überrannt. Und das ist echt beeindruckend. Und danach beginnt eine wirklich krasse Hetzjagd, die natürlich diesen Schrecken, den andere Zombie-Filme haben, durch die Blutigkeit und durch die mehr explizite Schreckensdarstellung von allen möglichen Sachen, die entwickelt der nicht so. Aber der versucht es halt durch schnelle Pace, krasse Bilder und halt diese Hetzjagd so ein bisschen seine Spannung aufrechtzuerhalten. Das funktioniert so halbwegs. Mhm. Und natürlich müssen sie dann irgendwie rauskriegen, was kann da sein, und irgendwas kommt dann natürlich auch am Ende raus. Den kann man gucken, ist schon so okay, hat das ein oder andere Logikloch und im Endeffekt, ich hätte, wenn ich mir was hätte wünschen dürfen, hätte ich gesagt, mach den ab 18 und mach einen richtigen Zombie-Film draus. Das wäre wahrscheinlich am Ende besser geworden. Aber dieser Film stand ja produktionsmäßig schon unter überhaupt keinem guten Stern und ist irgendwie mehrfach fast gescheitert. Und insofern müssen wir da jetzt wohl sagen, okay, das ist jetzt das, was draus geworden ist, und das müssen wir jetzt nehmen.
Aber wie kann es denn sein bei einem Brad Pitt-Film?
Ich weiß die Details nicht mehr. Ich hatte das damals nachgelesen, als der rauskam. Das war irgendwie, das Budget ist mehrfach gesprengt worden, weil der immer teurer geworden ist. Und dann haben sie irgendwann den Regisseur wohl gewechselt. Das ist jetzt alles auf ganz dünnem Erinnerungseis hier gerade. Aber da gibt es wohl mehrere Enden. Und am Schluss haben sie dann aus irgendwelchen Sachen irgendeine Schnittfassung gemacht. Und es war so, Hauptsache wir sind jetzt mal fertig, weil das Budget ist schon dreimal überzogen. So müsste man jetzt mal nachlesen in den Kommentaren. Können unsere Hörer das sicherlich ergänzen oder mal einen Link posten, wo die Geschichte nochmal drin steht. Aber das war wohl so produktionsmäßig ein heikler Balanceakt, dass das Ding fertig geworden ist. Und wohl auch ein Verlustgeschäft. Ja. Aber Brad Pitt wollte den wohl unbedingt machen. Was ich angenehm fand, ist, dass Brad Pitt nicht über die Zeit zu so einem mega Superhelden wird. Also, dass er jetzt irgendwie so der UN-Mitarbeiter, der im Ruhestand war, und danach ist er dann so eine Art Chuck Norris oder so. So wird es nicht, sondern er bleibt den ganzen Film über so ein Getriebener. Er hat zwar immer wieder Ideen und mischt sich ein und versucht sich irgendwie, zum Beispiel am Anfang mit so einem SEAL-Team rausgeschickt, und da hatte ich dann schon gedacht, na okay, jetzt denkt er irgendwie, er wäre auch ein SEAL und fängt an, irgendwie hier den harten Typen zu geben, der irgendwie alles abknallt. Im Gegenteil, also die SEALs sind die harten Jungs und er ist eigentlich so ein Getriebener, der irgendwie mit ihnen mitrennt und staunt, was rechts und links so alles passiert. Und natürlich ist er immer irgendwie der sozusagen zur nächsten Location weitergehetzt wird, während die anderen Charaktere immer wieder ausgetauscht werden mit jeder Location. Aber ja, er ist nicht so der Überagent, der diese Zombie-Horde im Alleingang aufhält, sondern eigentlich treibt ihn auch nur so weiter, und er will nicht aufgeben, weil seine Familie irgendwie auch gerettet werden soll. Und
Also nicht wie bei Resident Evil.
Ich habe noch nie einen einzigen Resident Evil gesehen.
Was? Das kann doch wohl nicht wahr sein.
Das ist so. Wieso, was da ist? Erklär mal kurz.
Naja, da ist halt diese Protagonistin, die von Mila Jovovich gespielt wird, die ist halt die ultimative Zombie-Schnetzel-Protagonistin. Ne? Das ist halt, Es wird alles um sie herum gesponnen. Also ich glaube, die Filme sind auch von ihrem Mann, oder? Meine ich. Merkt man so ein bisschen. Also das ist ja auch das, was ihnen von der Gamer-Community vorgeworfen wird, dass die eigentlich nichts mehr mit dem Spiel zu tun haben. Weil das Spiel war ja ein Survival-Horror-Spiel. Also im Endeffekt eins, wo du in Bedrängnis bist und wo eben nicht du völlig übermächtig bist als Spieler. Und dadurch sich eben auch ein Horror aufbaut, dass du eben, ja, dass du immer in Bedrängnis bist, dass du in Gefahr bist. Und das ist halt in den Filmen gar nicht so. Also sie wird dann auch mal verletzlich dargestellt und so. Weil sie halt, ja, weil das halt dekorativ ist, wenn man Mila Jovovich auch so ein bisschen verletzlich darstellt, aber eigentlich ist sie völlig unanfechtbare Zombie-Schnetzel, Profi. Also, ja, nimmt dem auch so ein bisschen den Charme, muss man sagen. Vor allem in der Wiederholung dann. Also in den ersten beiden Filmen war das noch okay, aber wiederholt sich dann doch ziemlich stark.
Tja. Hm. Bei World War Dings ist Moritz Bleibtreu ganz am Schluss in einer kleinen Nebenrolle. Das ist ganz lustig. So, ist wirklich auch keine, also selbst in diesem Setting ist er da nicht der Wichtigste. Also er taucht da so in so einer Gruppe auf, aber die haben auch noch andere Anführer, die da mehr Sprechrollen haben. Und dann denkst du dir, warte mal, den kenne ich doch. Kann die Kamera da nochmal hin? Und ist ja leider zu unwichtig, dass er erst nicht nochmal zu sehen ist. Und dann, okay, ist doch Moritz Bleibtreu, alles klar. Ja, leider konnte ich ihn nicht auf Englisch gucken. Ich habe ihn bei Amazon gesehen und das ist ja das Problem, finde ich, Nummer eins von diesem Amazon-Video Instant Love Portal, dass es, wenn die UV-Versionen da drin sind, dann sind sie immer extrem schwer zu finden, weil sie nicht, du kannst nicht bei dem Film direkt umschalten auf die andere Tonspur, sondern du musst den Film dann nochmal als englische Version in diesem Portal finden. Und der steht halt nicht irgendwie direkt daneben, sondern da musst du dann halt nochmal suchen und dann findest du nichts und dann weißt du nicht, muss ich jetzt nur einen besseren Suchbegriff eingeben, heißt der auf Englisch vielleicht irgendwie anders oder haben sie ihn einfach nicht. Und oftmals haben sie ihn einfach nicht. Mhm. Und das nervt ein bisschen, weil bei WatchEver und bei Netflix kannst du einfach, wenn du einen Film gefunden hast, steht halt gleich da, den gibt es in der und der Sprache und dann kannst du einfach durch umschalten halt. Bei Netflix nur vor dem Film, bei WatchEver nur vor dem Film oder du musst einmal ans Ende spulen und nochmal anfangen. Oder bei Netflix kannst du, glaube ich, jederzeit umschalten. Und bei iTunes auch. Aber bei iTunes zahlst du ja sowieso für jeden einzelnen Film. Das ist so ein bisschen der Nachteil von diesem Amazon. Und was ich jetzt festgestellt habe, was ich mir bisher nicht aufgefallen ist, weil ich gar nicht versucht habe, es zu benutzen. Aber jetzt habe ich es mal versucht, es zu benutzen und stelle fest, WatchEver hat auf iOS-Geräten in der App drin diesen Offline-Modus, wo du sagen kannst, ich hätte gerne diese und diese Serie und den Film offline und dann sind die so für einige wenige Tage auf deinem Gerät offline verfügbar und dann muss das Gerät wieder Internetverbindung haben und muss gucken, ob du noch Kunde bist und so. Sonst würdest dir die Dateien einfach löschen, weil sonst könntest du ja sozusagen der App die Internetverbindung abdrehen und dann diese Filme für immer da behalten, obwohl du gar nicht mehr bei WatchEver bist, dann machen sie immer so eine Überprüfung, ob die Rechte noch da sind. Netflix und Amazon können das nicht oder ich habe es noch nicht gefunden. Also falls ich da jetzt zu blöd sein sollte, das zu finden, dann möge mir jemand mal in den Kommentaren schreiben, wo ich klicken muss. Aber so wie ich das sehe, hat sowohl die Amazon Instant Dingsbums App als auch die Netflix App keine Möglichkeit, ein Offline-Watching zu machen. Was halt dafür sorgt, dass ich nicht im Zug deren Content gucken kann. Weil da müsste ich es über 3G streamen und das würde A, nicht stabil laufen und B, habe ich nicht so viel Datenvolumen, um das zu machen. Das ging mit WatchEver. Das wäre jetzt so ein Vorteil von denen, um unseren andauernden Endlosvergleich dieser Portale weiter voranzutreiben.
Wie viel kostet so etwa ein Film auf so einem Portal?
Die haben einen Monatspreis. Also du zahlst 8 Euro im Monat bei.
Aber iTunes ist doch, zahlt mir doch pro Film, ne?
Ja, da kosten sie die aktuelleren so um die 5 Euro, also die kosten 5 Euro die aktuellen und die älteren werden dann irgendwann billiger. Und wenn du nur SD guckst, also nicht HD, dann zahlst du, glaube ich, immer 1 Euro weniger. Also ein aktueller Film 4 Euro in SD, 5 Euro in HD und die älteren dann irgendwann 4 und 3 oder und so weiter.
Aha. Also, ich habe jetzt die Woche, war ich zweimal bei der Videothek, ganz oldschool.
Gibt es bei euch noch eine, ja?
Ja, und die ist sogar ganz gut. Relativ groß. Ich sehe keinen Grund, also außer wenn ich jetzt Serien schauen wollte, irgendwie, die ich nicht, weil bei Serien ist es blöd mit der Videothek. Ich sehe nicht so den Grund für so einen Streaming-Dienst für mich. Also,
ich sehe keinen Grund, hier dauernd irgendwo zu so einer Videothek zu rennen. Und
ja, das kommt ein bisschen darauf an, ob man eh an einer vorbeikommt. Und
außer für den Satz dauernd twittern zu können, ich muss noch Videos zurückgeben.
Ja, genau. ich komme eh an einer vorbei, deswegen das ist eigentlich sehr praktisch. Und wir haben letzte Woche die letzte Folge Enterprise geschaut, also Next Generation.
Oh, okay, dann lasse ich dich jetzt noch ein einziges letztes Mal über Star Trek reden. Los.
Ja, wir sind jetzt durch mit allem praktisch, außer Kirk. Also die Kirk-Sache haben wir uns nicht angetan, aber sonst haben wir uns alles angetan. Und es war wirklich groß und gut. Und deswegen, was habe ich mir dann heute, diese Woche für zwei Filme ausgeliehen?
Star Trek?
Ja, natürlich.
Into Darkness und den davor?
Nee. Früher, Generations und der erste Kontakt. Also die ersten beiden Enterprise D, also beziehungsweise PK.
Ja, die ersten PK, ja. Genau. Generations fand ich so, geht so. Erster Kontakt fand ich besser.
Ja, erster Kontakt ist ordentlich in die Fresse. Also war.
Danach baut es, glaube ich, auch schon wieder ab, oder? Kommt da noch einer dazwischen oder ist das dann schon direkt der Aufstand?
Da kommt der Aufstand und dann Nemesis.
Okay, Aufstand fand ich, glaube ich, den schlechtesten und Nemesis ging nochmal so, oder ich verwechsel die jetzt.
Ja, ich glaube, ich vermische die auch so ein bisschen. Ich bin jetzt gespannt, die werden wir jetzt als nächstes schauen. Naja. Nee, deswegen, ich bin da ganz oldschool videothekmäßig unterwegs.
Ja, solange es sie noch gibt. Irgendeiner muss sie ja benutzen.
Genau.
Ja, du hast aber noch was anderes gesehen, eine andere Serie.
Genau.
Erzähl.
Ich habe Masters of Sex geschaut.
Hohohoho.
Das hat die Theresa zum Geburtstag bekommen, weil sie ja Sexualpädagogin ist. Und da fand wohl jemand, dass das ein passendes Geschenk sei. Masters of Sex ist eine Retro-Serie, die extrem wie Mad Men aussieht, sich auch ganz deutlich daran orientiert. Spielt auch in der ähnlichen Zeit, ein bisschen früher, spielt in späten 50ern und ist, glaube ich, nach einer wahren Begebenheit, wenn mich nicht alles täuscht, und handelt so von den Pionieren der Sexual, wie nennt man das? Sexualwissenschaft.
Kunde.
Ja, genau. Also es handelt eben von einem Professor Masters, gespielt von Michael Sheen. Grandios wie immer. Und ist wirklich wieder, also erstaunlich, wie wandlungsfähig dieser Typ ist, weil man hat ihn ja jetzt als was hat man denn alles gesehen? Als Werwolf und als Premierminister und jetzt eben so ein etwas verstockten Professor, der sich mit Sex befasst. Also der Typ ist einfach gut. Oder als hier in Tron, als seltsamer Barbesitzer. Auch hier wieder, sticht einfach hervor, hat auch eine sehr gute weibliche Hauptdarstellerin noch, weiß ich jetzt gerade den Namen nicht, war mir nicht bekannt. Und es geht halt darum, um so die Erforschung des Orgasmus und die Erforschung des eben so mit so Versuchsreihen und mit, ich kenne mich da auch nicht so genau aus, so EKG und so ein Kram. Also die überprüfen praktisch die Körperfunktion während des Geschlechtsverkehrs und sind natürlich in dieser Zeit, eben Mitte des vergangenen Jahrhunderts, betreten ja nicht nur Neuland, sondern haben eben auch da mit Schwierigkeiten zu kämpfen, was so Finanzierung und sowas angeht. Und das Ganze hat dann natürlich auch, wie bei Mad Men, auch so eine Soap-Schiene auch noch. Also es ist, wilde persönliche Verwicklung. Aber wirklich schön. Schöne Serie.
Ist eine amerikanische Fernsehserie, also gehe ich davon aus, das wird nicht sehr explicit.
Was heißt nicht so explicit? Es ist kein Hardcore-Porno. Aber
das nicht, aber ich meine, zwischen dem europäischen Kino und der amerikanischen Fernsehfassung.
Nee, ist schon, also ich finde, es ist schon eher europäisch.
Okay, ist das irgendwie so ein Pay-TV-Sender gewesen, wie HBO oder sowas?
Ich habe keine Ahnung, wir haben es als DVD, wahrscheinlich, ja. Also es ist schon, ja, doch, wird schon einiges gezeigt auch. Schon gut. Also es ist nicht irgendwie, dass man sich dauernd ärgern würde, so wie das manchmal beim amerikanischen Kino ja ist, gell?
Ja, gerade bei dem Thema, also ich meine...
Ja, eben. Wie willst du es erzählen sonst, gell?
Nee. Also ich habe gerade mal geguckt und wo wir gerade bei Streaming-Portalen vorher waren, es ist auf Amazon verfügbar, wenn das jemand schauen möchte.
Ah ja. Ja, es ist durchaus empfehlenswert, macht Spaß. Aber ich glaube, es gibt erst eine Staffel. Also wir haben eine Staffel und...
Also bei Amazon ist auch nur eine Staffel drin, aber ja.
Ja. Also wenn man bei Amazon nach den DVDs sucht, dann wird einem vorgeschlagen, dass man auch nach der zweiten Staffel suchen könnte, aber dann kommt kein Ergebnis. Also es gibt offensichtlich andere, die das auch suchen, aber...
Ja, das ist eh immer. Also, Suchanfragen, Vervollständigungen sind ein ganz eigener Podcast.
Ja, genau.
Ja, man kann auch so. Man sollte mal so, ja, da sollte man echt mal eine Sendung drüber machen. Lustige Dinge, die einem Google vorgeschlagen hat. Mal eingeben, you shall not, und dann gucken, was dir Google so vorschlägt, was du alles nicht sollst. Ja.
Ja, da kommt bestimmt dieses Herr der Ringe-Zitat auch, oder?
Hä, da kommt ein Haufen Bibelkram und so, aber dann halt auch irgendwie völlig, so, völlig absurde Kram. Dinge halt.
Ja.
Naja. Okay, also Masters of Sex. Ich habe hier gerade nochmal die Namen der weiblichen Hauptdarstellerin rausgesucht. Ich gehe davon aus, dass es Lissy Caplan ist.
Wahrscheinlich, ja.
Die spielt eine Virginia Johnson, ist das
da? Ja, genau, da? Das ist die Hauptdarstellerin. Ja. Und eine tolle Nebenrolle auch noch Beau Bridges.
Ach je.
Hm. Wirklich gut.
So. Gut. Dann schaut euch das auch noch an.
Mhm.
Genug mit Film und Fernsehen.
Ja.
Zeit für Gossip.
Haben wir denn Gossip? Was haben wir denn eigentlich für ein Getränk, der Droge der Wahl?
Ich hatte noch vorhin hier Kaffee, aber ist jetzt leer.
Also ich trinke Fencheltee.
Bist du erkältet?
Es geht. Also ich war die Woche erkältet, aber ich trinke auch einfach gern Fencheltee. Also. Und,
du bist eh so ein Fencheltyp, ne? Was, früher ja, hast du das immer gebraten und so und irgendwie.
Ja, genau. Und ich war vor 2 Tagen bei einem Freund auf einer Party und habe dort Cocktails gemacht und auch getrunken und hatte deswegen keine große Lust heute, Alkohol zu trinken.
Ging mir ähnlich. Ich glaube, ich war auf der gleichen Party.
Könnte gut sein, ja.
Was war denn da wieder los? Ja, das war doch fein, oder? Haben wir doch schön gerockt, die Party.
Ja, das war super. Hat mir echt Spaß gemacht.
Ja. Ja. Ich habe es auch schon fast wieder alles aufgeräumt, muss ich sagen. Fast. Ich muss, glaube ich, noch so 3-mal abwaschen oder so. Dann bin ich dem Geschirrberg Herr geworden.
Echt? War so viel Geschirr? Ich hatte so das Gefühl, wir würden gut spülen. Also, weil das Problem war, dass relativ wenig Platz war, um dreckiges Geschirr abzustellen.
Ja.
Deswegen haben wir eigentlich dauernd gespült auch. Aber klar, es bleibt natürlich im Wohnzimmer war wahrscheinlich noch einiges.
Ja, ja, nachdem ich aus dem Wohnzimmer alles zurückgeräumt hatte. Und in der Küche ist ja dann, nachdem sozusagen der Hauptansturm vorbei war und nachdem Christoph, also du und Stefan dann auch gegangen sind, ging die Party ja durchaus noch bis, ich weiß nicht, 4 Uhr morgens oder so weiter.
Oh Gott!
Und da sammelte sich dann noch so das eine oder andere, was da noch überall stand. Also es stand dann so zwischen den sauberen Gläsern, irgendwelche dreckigen Gläser und ich wusste dann nicht mehr, was ist was. Und bei allem, was irgendwie zweifelhaft aussah, kam dann auch auf die Abwaschenseite. Und dann, als ich alles zusammengetragen hatte aus allen Räumen, von Fensterbrettern und was weiß ich, wo das überall war, da war es dann doch ein beachtlicher Berg. Aber gut, so soll es ja auch sein. Das war eine Party und solange noch frische Gläser da waren, kamen die auch nicht zum Halten und dann ist ja alles gut.
Ja, nee, war gut.
Ja, ich habe auch tolle Geschenke gekriegt. Da waren wirklich super Sachen bei. Das muss ich jetzt alles erstmal sortieren, sacken lassen und dann mal zur Anwendung bringen. Kann ich zum Beispiel, kann man gleich noch machen, weil wir hier eine Sendung sind, die über Medien reden. Ich habe ein Buch geschenkt bekommen, das ich sowieso wahrscheinlich ohnehin gekauft hätte.
Ja.
Und deshalb jetzt auch gleich empfehlen kann.
Mhm.
Und zwar What If von Randall Monroe. Randall Monroe kennt man, wenn man so Nerd ist wie ich. Der zeichnet nämlich einen Comic namens XKCD, den ich auch schon seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, in meinem Feedreader drin habe. Kommt fast jeden Tag irgendwie ein Comic. Und das sind immer so, das ist so ein Nerd-Humor. Es sind nur so Strichmännchen, die irgendwie, gibt's immer das Strichmännchen mit dem Zopf und das Strichmännchen mit dem Hut und das Strichmännchen ohne den Hut und ohne den Zopf. Und das heißt, die haben ein Geschlecht, wenn das für die Geschichte wichtig ist. Und ein bisschen haben manche von denen, habe ich manchmal das Gefühl, auch so eine Persönlichkeit. Aber im Großen und Ganzen sind es irgendwie Person A unterhält sich mit Person B und das ist so ein nerdiger Humor, den du nur verstehst, wenn du irgendwie einen Background in Naturwissenschaften im weitesten Sinne hast. Also wenn du jetzt irgendwie mit sowas gar nichts anfangen kannst, mit Quantentheorien, Atomphysik, Weltraum oder Computerei oder sowas, dann solltest du grundsätzlich nicht erwarten, dass du das lustig findest oder auch nur verstehst. Wenn man aber sowas was abgewinnen kann, dann ist das ganz, ganz toller Humor. Super geschrieben und super gezeichnet, auch wenn es nur Strichmännchen sind. Und hin und wieder macht er so völlig absurde Dinge mit diesen Comics, wo er dann, was weiß ich, zum Beispiel jetzt Rosetta setzt diesen Länder auf Churyumenko, da war jetzt irgendein Fehler drin, aber egal, auf diesem Kometen ab. Und er zeichnet dazu live quasi immer einen Comicstrip, der immer den aktuellen Zustand angibt sozusagen und reichert das mit Humor an. Auch so die ersten Rückschläge, wo es dann hieß, ja, wir sind gelandet, aber wir wissen nicht, ob wir nochmal gebounced sind oder so, dann wird das alles, wird der Comicstrip immer wieder aktualisiert und am Schluss waren es 162 Bilder, die er über den Tag gezeichnet hat, die man dann auf einer Seite, für die irgendwelche Fans zusammengeklickt haben, so durchskippen konnte der Reihenfolge nach, wenn man das nochmal nachschauen wollte im Hinterher.
Okay.
Und das war großartig. Er hat auf der Webseite, wo er die Comics macht, hat er auch noch eine Kolumne und da komme ich jetzt zu dem Buch zurück. Die Kolumne heißt What If? Und da schicken ihm Leute hypothetische und völlig absurde Fragen. Und er versucht mit seinem naturwissenschaftlich-physikalischen Background dieser Frage auf den Grund zu gehen und eine Antwort dafür zu finden. Und die Antwort wird dann in der Regel ein 2-3 Seiten langer Artikel, also in dem Buch sind das so 2-5 Seiten oder so, mit ein bisschen auch hin und wieder mal so einen kleinen Comic mit derselben Stilistik, mit diesen Strichmännchen, die den Artikel so ein bisschen kommentieren oder sowas, ja.
Und ja, und da, was für ein What If ist es? Ist sowas wie, also so praktisch Annahme, so eine blödsinnige Annahme irgendwie. Was wäre, wenn der Mond aus Käse wäre oder irgendwie sowas?
Sowas in der Art. Also eine Frage, die ich zum Beispiel heute Morgen mal in dem Buch gelesen habe, was wäre, wenn die Erde und alle festen Dinge auf der Erde schlagartig anhalten würde, sich zu drehen, die Atmosphäre aber nicht?
Oh, das wäre ganz schön ungemütlich.
Richtig. So, und dann wird das halt, die erste Idee, die man hätte, naja, es gibt Sturm, ja, es gibt absurd viel Sturm. Und er geht dann aber noch viel tiefer. Also er fängt dann an, irgendwie zu erklären, okay, es gibt so und so viel Sturm. Und zwar am Äquator richtig hart, weiter oben so und so hart, am Nordpol und am Südpol überhaupt nicht, ja. An der Drehachse, also da, die Leute auf der Südpolstation würden wahrscheinlich sich nur irgendwann fragen, wieso die Sonne sich nicht mehr bewegt. Und auf dem Rest der Erde wird alles dem Erdboden gleich gemacht. Der Sturm wird supersonic, also weit, weit, weit schneller als als Schallgeschwindigkeit und wird einfach alles niedermachen. Das ist ein unvorstellbarer Sturm, der alles wegreißt. Und dann auch so Überlegungen, wie wenn du in einem Bunker sitzt, der diesen Sturm aushält.
Ja gut, die Sonne wird dann ja, also die Erde wird dann nur noch von einer Seite von der Sonne beschienen. Das heißt, auf der einen Seite wird es ganz heiß und auf der anderen Seite ganz kalt.
Ja, aber bevor wir dazu kommen, fangen erstmal die Ozeane an zu kochen, weil die Reibung der Luft auf der Oberfläche des Meeres wird zu seltsamen Effekten führen, zu wahnsinnigen Sturmfluten, weil dieser unfassbar schnelle Wind das Wasser ja mitreißt in eine Richtung und so. Also ich will da jetzt auch nicht die ganze Geschichte erzählen, aber er geht halt physikalisch hin und überlegt sich das zum Ende durch und erzählt das dann, was da passieren würde. Und am Ende hast du eine Antwort auf diese Frage. Und das ist dann halt so, dass du denkst, okay, wirklich unschön, machen wir lieber nicht. Ja? Oder ja. Was passiert, wenn ich in einem Abklingbecken im Atomkraftwerk schwimmen gehe? Und dann fängt er halt an zu berechnen, ja, wie tief kannst du tauchen, wo ist die Strahlung wie? Und stellt sich halt raus bei der Berechnung, wenn du das wirklich machen würdest, dir geht es in dem Abklingbecken besser als neben dem Abklingbecken, weil in dem oberen Bereich des Abklingbeckens ist im Wasser weniger Strahlung als die natürliche Hintergrundstrahlung, weil Wasser so gut abschirmt, dass du schon runtertauchen in die Nähe der...
Dass da oben gar nichts ankommt.
Da oben kommt nichts an. Außer die Behälter sind undicht. Dann könnte sich was mit dem Wasser gemischt haben und das wäre blöd. Das ist allerdings nicht der Normalzustand. In einem gut gewarteten Abklingbecken sollte das nicht sein. Mhm. Und solche Sachen. Oder halt die berühmteste Frage, die er, glaube ich, auch mal auf einem TED-Talk erklärt hat, ist, was würde passieren, wenn ich versuche, einen Baseball zu schlagen, der von dem Werfer mit 0,9-facher Lichtgeschwindigkeit geworfen wird. Mal abgesehen davon, dass er das nicht kann, aber wenn der das könnte und der Baseball käme mit 0,9-facher Lichtgeschwindigkeit an und ich würde versuchen, den mit meinem Baseball-Bat wegzukloppen. Und dann wird halt gerechnet und das ist wirklich großartig. Also, to make a long story short, die Stadt wäre danach nicht mehr da. ja, und solche Fragen sind da ganz, ganz viele drin und die werden halt dann physikalisch korrekt beantwortet und auch ein bisschen humorvoll ist das geschrieben und dadurch, dass das halt so eine Frage, wenige Seiten für die Antwort, ist das eine hervorragende Klo-Lektüre. Man legt sich das aufs Klo und hat mal eine Geschichte lesen und dann wieder gehen. Für Leute, die auf dem Klo lesen. Perfekt. Und ich weiß nicht, ob es das schon auf Deutsch gibt, aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, wer des Englischen mächtig ist, möge es auf Englisch lesen. Es ist mir auch auf Englisch geschenkt worden. Ich weiß überhaupt nicht, ob es eine deutsche Fassung gibt im Moment. Aber ich kann mir vorstellen, dass seine Art zu schreiben auch schwer zu übersetzen ist. Und das ist deshalb.
Da bräuchte man eine gute Übersetzerin.
Ja, sicherlich. Aber die Übersetzerinnen und Übersetzer müssen auf jeden Fall einen enormen wissenschaftlichen Background haben. Also das muss dann schon auch mit dabei sein.
Das weiß ich nicht, ob sie das hat.
Ja, ne, also ich glaube nicht, dass du das sonst übersetzen kannst, weil da ist halt so, da sind dann auch manchmal Wortspiele in den physikalischen Sachen drin und so. Also da weißt du dann erstens nicht, funktioniert das überhaupt dann in der Übersetzung noch? Und B, wenn du nicht beide Seiten kapierst, dann ist es sowieso schwer zu übersetzen.
Es geht dann auch so um solche Internet-Meme und sowas, oder?
Auch. Also in dem Buch jetzt nicht, aber der Comic auf jeden Fall auch, ja. Mhm. Da ist viel Internet-Memes drin und auch Computerhackerei und so ein Zeug. Ist nicht immer nur Physik.
Aha. Ja, klingt gut.
Ja, What If Randall Munroe. Und ansonsten, wenn ihr das Buch nicht kauft, dann auf jeden Fall mal xkcd.com, glaube ich, ist das. Oder einfach mal xkcd googeln. Das findet ihr sofort. Und diese Comics mal lesen und wenn ihr nach dem 10. denkt, ich habe immer noch keinen verstanden, dann ist es nichts für euch. Und ansonsten merkt ihr schon, ob euch das gefällt.
Aha.
Ja, ist jetzt auch so ein, also xkcd zu empfehlen, ist für Computer-Nerds auch so Eulen nach Athen tragen. Da in der Szene kennt das eigentlich eh jeder schon. Aber das Buch ist toll. Ja, schön, dass du mal wieder dabei warst.
Ja, wenn auch nur kurz.
Ja, macht ja nichts. Und
wissen ja nicht mehr so lange.
Müssen wir den Martin mal wieder ausgraben. wir haben ihn ja immerhin dieses Wochenende gesehen. Es gibt ihn noch.
Ja, es gibt ihn.
Wir haben bestimmt schon Hörer, die irgendwie 20, 30 Folgen lang hören und sagen, ich weiß gar nicht, wer das sein soll.
Ja, das wird wahrscheinlich auch Hörer geben, die das über mich sagen.
Möglich.
Ich bin ja wirklich selten dabei. Aha. Aber so ist das. Hin und wieder komme ich dann wieder.
So ist das, genau. Eine neue Cocktail-Podcast-Folge wird in Kürze erscheinen.
Ja, freuen wir uns alle drauf.
Da freuen wir uns drauf. Und der Stefan war auch zu Gast in einem anderen Podcast, der sich mit Cocktails befasst. Mhm. Und zwar beim Bildungstrinken. Auch das solltet ihr euch anhören, wenn ihr dem Stefan hinterher stalken möchtet. Ich habe sie selbst noch nicht gehört, die Folge, aber ich gehe davon aus, dass sie hörenswert ist. Das nehme ich jetzt einfach mal, setze ich einfach mal voraus. Werden wir verlinken und da könnt ihr dann hören, was der Stefan da gesagt hat.
Ja.
Und nächste Woche geht's auf diesem Kanal weiter und wir besprechen wieder Filme. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.